Keir Starmer und sein Top-Diplomat, Norwegens Kronprinzessin, der ehemalige Kulturminister Frankreichs. Die Veröffentlichung der jüngsten Epstein-Files hat Schockwellen ausgelöst, besonders hier in Europa. Doch das könnte erst der Anfang sein. Für InvestigativjournalistInnen wie Anna Klüspies beginnt die Arbeit jetzt so richtig. Sie und ihr Team versuchen, über das bloße Name-Dropping hinauszukommen. Wir klären heute mit ihr, warum es gar nicht so einfach ist, in den Epstein-Files Verbindungen zu entdecken und die Strukturen hinter dem Netzwerk des verurteilten Sexualstraftäters zu verstehen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Mittwoch, der 18. Februar. Hallo Anna, herzlich willkommen bei 11KM. Schön, dass du da bist.
Hi David, ich freue mich auch.
Zum Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein hat das US-Justizministerium neue Ermittlungsakten veröffentlicht.
3 Millionen pages of documents, 180,000 images and 2,000 videos. The latest release of files related to the pedophile Jeffrey Epstein is shocking in its size and its content.
Fast täglich kommen neue Details von Verbindungen Epsteins zu Politikern, zu Unternehmern, zu Prominenten ans Licht.
Jetzt lass uns gemeinsam in diese Epstein-Files mal reinschauen. Du hast mir zumindest einen Link mal rübergeschickt, justice.gov/Epstein.
Mhm.
So, dann klicke ich da jetzt mal drauf. Okay, ich sehe vor mir ein Suchfeld, Type to Search.
Du kannst jetzt nach jeglichem Namen auf dieser Welt suchen, nach Organisationen, Institutionen und schauen, was die Seite ausspuckt.
Wollen wir das Einfachste nehmen? Angela Merkel irgendwie.
Ja, leg los.
Mit Vornamen oder ohne Nachnamen? Was würdest du empfehlen?
Ich würde beide, also Vor- und Nachname.
Angela Merkel. Okay, dann Search, blaues Such. Oh, jetzt kommen hier ganz viel blau geschriebene Links. PDF sehe ich hier. EFTA00945305.pdf wäre zum Beispiel ein anklickbarer Link.
Willkommen in den Epstein-Files. So sieht das da drin aus. Ganz, ganz viele solcher PDFs.
Wie eine ausgedruckte E-Mail sieht das aus, ne? Oben from to Jeffrey Epstein, nehmen wir auch die E-Mail-Adresse. Aber from ist geschwärzt beispielsweise. Und dann hier steht so ein Text. Going to Berlin tomorrow to meet with Angela Merkel. Thereafter to, believe it or not, to Andorra.
Mhm. Du bist gleich schon auf eine richtig brisante E-Mail gestoßen.
Oh Gott, habe ich was rausgefunden?
Das haben schon andere rausgefunden. Aber was du da siehst, ist eine E-Mail zwischen dem ehemaligen norwegischen Ministerpräsidenten und Jeffrey Epstein. Und das ist ihm ganz schön zum Verhängnis geworden. Also gegen den Mann sind jetzt Ermittlungen eingeleitet worden. Nicht wegen dieser E-Mail, aber wegen seines doch sehr engen Verhältnisses zu Epstein. Also du merkst, da tauscht sich der ehemalige Ministerpräsident von Norwegen so vertraut mit Epstein über seine Staatsbesuche aus.
Jetzt bin ich hier natürlich total amateurhaft unterwegs, im Gegensatz zu dir. Auf wie viele solcher Links hast du schon geklickt? Und vor allen Dingen, wie recherchierst du in diesem Wust an Dokumenten?
Ich weiß es nicht mehr. Es müssen wirklich mittlerweile Tausende sein. Wir haben genauso wie du angefangen, in dieser Epstein-Library des amerikanischen Justizministeriums zu suchen. Das war am Anfang echt ein Pain, sag ich mal, weil diese Seite sehr schlecht ist. Also man kann immer nur nach einem Begriff suchen. Teilweise, wenn du ein paar Minuten inaktiv bist, dann lädt diese Seite sich wieder neu. Das heißt, die Suchbegriffe werden komplett neu ausgeworfen. Also du kannst nicht da weitermachen, wo du aufgehört hast. Dann haben wir aber parallel angefangen, all diese Dokumente runterzuladen in eine eigene Datenbank. Ich nehme an, das machen andere Redaktion auch, weil sonst kannst du diese Menge einfach nicht verarbeiten. Das heißt, was wir jetzt haben, ist eine unabhängige Datenbank mit all diesen Dokumenten und wir können da Listen mit Namen drüber laufen lassen, wo wir dann sehen, wie oft wird der und der genannt. Also zum Beispiel Angela Merkel kommt wirklich häufig vor, aber eben in so einem Zusammenhang. Ja, also nur wenn man darin vorkommt, heißt das noch nicht, dass man irgendwie sich strafbar gemacht hat oder in irgendeiner Form moralisch verwerflich gehandelt hätte. Es ist wirklich erstmal ein Riesenkonvolut und wir versuchen da jetzt, uns irgendwie eine Struktur zu bauen.
Was für Dokumente können wir hier überhaupt finden?
Ja, also wir finden neben sowas wie diesen E-Mail-Verläufen auch ganz viele andere Chat-Verläufe. Da geht es so um Skype-Kommunikation. Das war ja damals so in den 10er Jahren total das Ding. Also Epstein hat über Skype kommuniziert. Was wir auch finden, sind ganz viele so Gerichts- Unterlagen. Viele dieser Dokumente stammen aus Ermittlungsverfahren. Das sind Zeugenaussagen, das sind FBI-Ermittlungsakten, ganz, ganz viele Fotos, Videos. Wir finden aber auch Überweisungen. Also wir können sehen, wohin wem Epstein Gelder überwiesen hat. Da geht es auch oft um junge Frauen, denen er Studiengebühren gezahlt hat oder andere Auslagen. Also es ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen, die fast, würde ich sagen, klassisch sind für solche Ermittlungsunterlagen. Und man muss dazu sagen, das sind eben Ermittlungsunterlagen. Also das sind jetzt noch keine abgeschlossenen Gerichtsakten. Das ist nichts, wo man sagt, das ist jetzt schon belegt, sondern das sind ganz, ganz oft erste Ansatzpunkte.
Das sind Millionen Dokumente, die da veröffentlicht sind. Und wie du schon gesagt hast, nicht jedes Dokument enthält brisante Infos. Es ist also krass herausfordernd. Wie geht ihr da vor?
Wir haben uns aufgeteilt. Wir sind gerade unterwegs in verschiedenen Themenbereichen. Ich habe angefangen mit dieser Geschichte, wie Epstein eine Privatbank kaufen wollte und bin jetzt dazu übergegangen, mich mit Modelagenturen zu beschäftigen, auch mit der Frage, wer hat wie lange an diesem System auch mitverdient, mit ermöglicht, dass da Frauen Epstein zugeführt wurden und junge Mädchen, und bewege mich jetzt so in dieser Welt, nenne ich es mal, um auch so ein bisschen zu verhindern, dass man da in eine der vielen unzähligen Rabbit Holes abtaucht.
Zu diesen zwei Themenfeldern hast du dir schon viele Dokumente angeschaut aus den Akten. Was ist denn bisher so dein Eindruck? Was kann man da ablesen über Epstein und seine Kontakte?
Also einerseits haben wir uns diesen Business-Part angeguckt und dann beschäftige ich mich eben viel jetzt mit der Rekrutierung von sehr jungen Mädchen, von Models über Agenturen und wahnsinnig viel E-Mail-Verläufe, und man findet auch so Skype-Chat-Verläufe, wo sich Epstein mit Männern, mit potenziellen Scouts darüber unterhält, guck mal, ich habe da wieder ein Mädchen, schickt ihm irgendwie, also das ist geschwärzt auch, aber schickt ihm Fotos. Dann kommentiert er den Körper und sagt, nee, die ist mir auch nicht jung genug. Also das ist eine Objektifizierung von Frauen, die wirklich widerlich ist. Und es findet auch in einer Masse statt, die irgendwie unvorstellbar ist. Also wir reden über jemanden, der, so scheint es mir, einerseits hier Business macht und nebenbei permanent sich Frauen, also Mädchen anguckt, junge Frauen, kommentiert und noch dieses Frauenbusiness, sag ich mal, nebenbei laufen lässt. Und das in einem Ausmaß, was mir so jetzt vorher nicht bekannt war, aber ja auch, weil wir einfach bis dato noch nicht in diese ganze Kommunikation reingucken konnten.
Ist er denn damit alleine oder seht ihr in den Files auch, dass sozusagen andere Menschen so über Frauen sprechen?
Die Männer, mit denen er kommuniziert, die sprechen auch so über Frauen. Es ist auch interessant, dass es teilweise auch Frauen sind, die so mit ihm kommunizieren, also beziehungsweise die ihm Fotos von jungen Frauen zuschicken. Man muss natürlich jetzt auch unter Vorbehalt sagen, wir wissen nicht, ob allen klar war, worum es da geht. Ja, also Epstein hat ja auch immer so ein bisschen als Front genutzt, er will eine eigene Modelagentur gründen. Also es war ja der Front quasi, ich habe eine Modelagentur und dahinter sind diese Verbrechen, Menschenhandel, Sexualstraftaten passiert. Das heißt, alles, was wir da jetzt sehen, zeigt noch nicht, dass alle wussten, worum es da geht, wenn sie junge Frauen vermittelt haben. Aber zumindest ab dem Zeitpunkt, als er schon verurteilt war zum ersten Mal, hätte man vorsichtiger sein können. Aber es zeigt, dass doch, und das ist ja diese Machtspirale von ihm, dass doch alle um ihn weiter herum schwirrten und in irgendeiner Weise Teil von diesem Zirkel sein wollten.
Manches wird in diesen Mailverläufen auch nicht direkt ausgesprochen. Ich habe gelesen, dass da viel mit so Codes auch gearbeitet wurde. Ist dir das auch aufgefallen?
Teilweise, ja. Es ist eh manchmal echt schwierig, diese E-Mails zu dechiffrieren, nenne ich es mal. Also Epstein schreibt auch echt in einem grottigen, also wahnsinnig, also unten ist auch immer oft so ein Vermerk, sorry für meine Typos, also meine Rechtschreibfehler. Also er schreibt ohne Punkt und Komma, Wörter sind verdreht. Es ist oft einfach schwer, auch den Sinn irgendwie zu verstehen. Da bei diesen Codes muss man so ein bisschen aufpassen, weil man ja auch da Gefahr läuft, wenn man viel Zeit in diesen Akten verbringt, Dinge zu sehen, die vielleicht gar nicht da sind. Und da ist es deswegen auch so wichtig, sich so einen großen Eindruck wie möglich zu verschaffen, um dann Zusammenhänge zu erkennen und nicht irgendwelche zu ziehen, von denen man vielleicht vermutet, dass sie da sind.
Vieles in diesen Dokumenten ist ja von US-Behörden auch geschwärzt worden. Das haben wir hier gerade an dem Beispiel auch gesehen. Es kann ja also sein, dass viele heikle Informationen gar nicht erst zu lesen sind. Was könnt ihr denn dann überhaupt da noch rausfinden?
Ein Dokument findest du teilweise 3-4 Mal in den Akten. Beim ersten Mal ist alles geschwärzt, du kannst keine Namen entziffern. Dann gehst du 2-3 Mal das Dokument weiter durch und beim vierten Dokument, demselben Dokument, ist aber plötzlich der Name nicht geschwärzt. Das heißt, das ist für uns mehr Aufwand, dann doch nochmal all diese Dokumente wirklich bis zum Ende durchzugucken. Aber am Ende ist es so, dass immer noch sehr viel, teilweise richtige Blocks geschwärzt sind und wir so halt versuchen, durch die Dinge, die Ansätze, die wir sehen, entweder jenseits der Akten weiter zu recherchieren oder doch nochmal gucken, ob es mehr dazu in den Akten gibt, weil machen wir uns nichts vor, das ist so viel, wir sind da auch lange noch nicht am Ende.
Erst vor wenigen Tagen wurden weitere Akten zum Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Epstein veröffentlicht. Stück für Stück kommt nun zum Vorschein, wie tief die Kontakte des US-Geschäftsmannes auch in die internationale Politik reichten.
The UK Prime Minister has come under extreme pressure about what he knew about Lord Mandelson's connections to Jeffrey Epstein when he appointed him as US ambassador.
Velkommen til en ekstra sending om kronprinsesse Mette Marits kontakt med den nå avdøde
sexualstraftäter. Es gibt viele mächtige Menschen, die in diesen Fall jetzt vorkommen, in verschiedensten Ländern. Auch wir hier bei FKM haben beispielsweise schon eine Episode gemacht zu Mette Marit, ja, zu dem norwegischen Königshaus. Auch sehr interessant. Den Link haben wir in die Shownotes gepackt. Welche Konsequenzen haben denn diese Veröffentlichungen weltweit?
Also du hast Norwegen angesprochen. Gegen den ehemaligen norwegischen Ministerpräsident wird jetzt ermittelt wegen schwerer Korruption. Es gibt auch in Großbritannien ziemlich großen Skandal. Also da ist der Ex-Botschafter für die USA zurückgetreten. Peter Mandelson heißt der. Der soll von Epstein Geld bekommen haben. Er soll ihm auch vertrauliche Informationen damals in Zeiten der Finanzkrise weitergeleitet haben. Und da hängt auch der aktuelle Regierungschef, der Keir Starmer, mit drin, weil er derjenige war, der ihn ernannt hat. Das heißt, drei Leute aus seinem Stab sind jetzt schon zurückgetreten, weil die ihn quasi empfohlen haben. Und da jetzt natürlich auch die Kritik herrscht, war das moralisch in Ordnung. Es gibt aber ja auch neue Vorwürfe gegen Trump in den Files, den offensichtlich gerade in den USA nicht nachgegangen wird. Die Justizministerin hat gesagt, das war's. Wir sehen hier keinen Anlass für weitere Ermittlungen. Und das wirft doch schon Fragen auf.
Und in Frankreich sieht man das ja ganz anders, ne? Die französische Staatsanwaltschaft, die ermittelt ja beispielsweise.
Man sieht es eigentlich in vielen Ländern ganz anders. Also sowohl Frankreich hat Ermittlungen eingeleitet, Norwegen, wie gesagt, Polen hat Ermittlungen eingeleitet, eben mit Blick auch auf mögliche Beteiligung Richtung Russland, russischer Geheimdienst. Es wird in vielen Ländern darüber diskutiert, ob man Ermittlungen einleiten sollte. Und naja, Trump kommt einfach sehr häufig in den Akten vor. Wir wissen um die Vergangenheit, wir wissen um die Beziehungen zwischen ihm und Epstein. Und ein bisschen der Eindruck entsteht, diese Veröffentlichung hat jetzt den Fokus sehr auf Europa gelegt, weil es hier jetzt eben diese Enthüllungen gibt. Aber in den USA ist es doch relativ ruhig, Stand jetzt.
Auch aus Deutschland hört man ja bisher recht wenig. Du hast vorhin neben den Modelagenturen auch erwähnt, dass ihr zu deutschen Banken recherchiert habt. Was habt ihr da bisher herausgefunden?
Ja, wir haben zum Beispiel eine Geschichte gefunden, die uns erstmal so ein bisschen bizarr vorkam. Also schon in der ersten Tranche vor Weihnachten haben wir Hinweise darauf gefunden, dass Epstein die deutsche Privatbank Saal Oppenheim kaufen wollte. Das war damals 2009, da stand diese Bank mit dem Rücken zur Wand in der Finanzkrise. Und wir hatten Hinweise, es war eine E-Mail, wo es eine Vermutung gab, er will diese Bank kaufen. Und da haben wir erstmal uns gefragt, okay, das ist irgendwie interessant. Und in der zweiten Tranche, die jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde, konnten wir plötzlich über E-Mail-Verläufe sehr gut rekonstruieren, warum er das offenbar machen wollte. Also es ist so, Epstein war damals schon verurteilter Sexualstraftäter und das sehen Banken nicht gerne. Also er war damals bei JP Morgan Kunde, ist eine sehr große US-Bank und die haben natürlich gewisse Auflagen, Sorgfaltspflichten. Also zu gucken, wo, Moment mal, was machen unsere Kunden mit dem Geld? Welche Überweisungen finden statt? Welche Bargeldsummen werden abgehoben? Da geht es um Geldwäsche-Verdachtsdinge und so weiter. Und wir vermuten, dass Epstein eben dem sozusagen vorkommen wurde, dass es möglicherweise irgendwann für ihn unangenehm wird und seine eigene Bank quasi kaufen. Und wir sehen in den Unterlagen, wie einflussreiche Bekannte von ihm vorgeschickt hat. Die sollten Gespräche führen mit den Eigentümern der Privatbank. Wir sehen, dass er wollte, dass diese Bank dann quasi eine hohe Privatsphäre genießt. Also er hatte auch so Formulierungen verwendet, wie diese Bank soll eine Art Chinese Wall für sich und seine Kunden sein. Also eine hohe Privatsphäre quasi garantieren. Vermutlich, weil er die sehr von ihm verhassten US-Behörden umgehen wollte, also US-Bankenaufsichtsbehörden, die eben genau überprüfen, was da stattfindet an Geldwäsche-Verdachtsfällen, an möglicherweise auffälligen Überweisungen. Und offenbar hat er geglaubt, dass damals in Deutschland die Regulierung laxer ist. Und das hat offensichtlich ihn motiviert, diese Bank kaufen zu wollen.
Mhm. Was du von euren Recherchen erzählst, das klingt sehr aufwendig und sehr komplex. Gleichzeitig lese ich aber seit Wochen jeden Tag neue Enthüllungen in den sozialen Medien. Warum sind die denn so viel schneller als traditionelle Medien?
Weil, und das ist mein Eindruck, also ich habe jetzt auch nicht alles gesehen, was da kommentiert wird und veröffentlicht wird, aber es werden halt Namen aus den Akten gezogen und darüber berichtet. Also Namen werden in den Zusammenhang gestellt. Das ist ja auch so, die kommen darin vor. Aber es wird halt nicht überprüft und es wird nicht verifiziert. Also es ist der Ansatz dessen, was wir auch machen. Also wir gucken natürlich nach Namen, aber da können wir halt noch nicht, wie jetzt sage ich mal, InfluencerInnen, das sofort in die Welt schicken. Und ich glaube, das ist auch, warum gerade auch uns Medien, klassische Medien vorgeworfen wird, gerade so zurückhaltend zu sein, nicht wirklich zu berichten, weil eben diese Welle an Social Media Posts schon vorweggerollt ist. Und ich glaube, das ist auch eine Gefahr. Also wir wissen, wie Social Media funktioniert. Da geht es um Emotionalisierung. Jeder interessiert sich gerade für diese Files. Und ich glaube, das ist deshalb umso wichtiger, da vorsichtig vorzugehen. Ja, vorsichtig. Ich weiß, es ist ein krasses Thema. Ja, also wir wollen alle wissen, was ist da vorgefallen. Und die Mitwisser, Mittäter sollen zur Rechenschaft gezogen werden. Aber es hilft niemandem, da jetzt Namen rauszupicken, die in diesen Zusammenhang zu stellen. Und mehr wissen wir nicht. Also wenig Kontext zu liefern.
Spürst du, wenn du jetzt dran sitzt und arbeitest, recherchierst, eine Art Druck von außen? Weil ich kann mir vorstellen, wir leben in einer Zeit, wo wahnsinnig viel Informationen ins Netz geblasen werden, dass du denkst, oh Gott, wir müssen jetzt hier natürlich nicht nur sorgfältig recherchieren, sondern auch möglichst schnell.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch was, was bei uns Journalistinnen so ein bisschen Business ist, nenne ich es mal. Also klar, auch da wird jetzt was veröffentlicht und so ein bisschen die Frage, wer ist der Erste? Aber ich finde es gerade bei dem Thema so wichtig, diesem Impuls nicht nachzugehen, weil klar, also die Epstein-Files sind von extrem hohem öffentlichen Interesse. Deswegen, ich verstehe, dass Leute wissen wollen, was ist da passiert. Andererseits kann man nicht einfach jetzt Namen rauspusten. Das sind ja oft Ansätze, Hinweise. Da sind Zeugenaussagen, die Leute beschuldigen. Aber das muss man ja eigentlich erstmal verifizieren. Und was ich halt sehe, ist, dass auch gerade auf Social Media verständlicherweise ja auch losgegangen wird, in den Files gesucht wird, XY taucht auf. Und das wird dann gleichgesetzt mit, ist schuldig. Und nochmal, also es gilt erstmal auch die Unschuldsvermutung. Und gleichzeitig muss man natürlich diesen Namen nachgehen, aber es braucht einfach Zeit und das hat man manchmal auch heutzutage nicht mehr.
The Department of Justice today has removed thousands of documents in the Jeffrey Epstein files. Attorneys for some Epstein victims asked federal judges to force the DOJ to take down millions of documents recently posted online.
Jetzt musste das US-Justizministerium ja zwischenzeitlich sogar bereits veröffentlichte Akten wieder zurückziehen, weil nicht ausreichend geschwärzt wurde, und zwar ausgerechnet bei Namen bzw. Angaben zu Frauen und minderjährigen Mädchen.
Lawyers say the Justice Department failed to redact victims' names and personal information, exposing nearly 100 survivors, even some who were underage.
Dabei hieß es ja anfangs, wir können die Akten noch nicht rausgeben, weil wir heikle Stellen schwärzen müssen. Besonders gut hat das also offenbar nicht geklappt, oder?
Also das hat tatsächlich nicht gut geklappt. Als auch wir eben losgezogen sind in den Akten, ist uns das auch sofort ins Auge gefallen. Und klar, es ist auch Teil unseres Jobs, sofort solche Namen zu registrieren und zu denken, ah, es könnte möglicherweise jemand sein, die mit uns sprechen könnten. Und ich finde das so wichtig, dass man in dem Moment aber sagt, wir müssen den richtigen Umgang finden. Und jetzt, durch diese Akten, werden Frauen an die Öffentlichkeit gezerrt, die das aber vielleicht nie wollten. Also diese Geschichte eignet sich einfach halt sehr gut auch für Clickbait, sage ich mal. Also egal, wo Epstein jetzt gerade aktuell draufsteht, da klickt man. Und ich glaube, das ist einfach eine Frage, die Redaktionen für sich beantworten müssen. Und ich für mich würde es halt so beantworten, hey, alleine das Vorkommen eines Namens, das ist noch nicht berichtenswert in dem Sinne. Da muss man gucken, was steckt da genau drin, was sind die Vorwürfe, kann man die verifizieren? Weil es geht ja auch immer darum, also wir reden hier über Persönlichkeitsrecht versus öffentliches Interesse, ne? Und das muss man einfach abwägen. Und da kommen offenbar Redaktionen zu unterschiedlichen Einschätzungen. Ich habe auch das Gefühl, es ist so ein bisschen, wir müssen aufpassen, dass uns das nicht auch ermüdet. Ja, also so eine Art von Ermüdungserscheinung auftritt, so, ich kann das nicht mehr, da ist noch ein Name. Also es ist ja wirklich der Name, der Name. Aber wo ist da der Zusammenhang? Wo ist da ein Netzwerk, was Systemisches, ja auch wirklich vielleicht ein systemisches Versagen? Und das ist genau das, wo wir ansetzen und sagen, okay, da wird jetzt ganz viel rausgeballert, nenne ich es mal, und auch veröffentlicht. Aber dieser Sturm wird sich auch, glaube ich, irgendwann legen. Es ist auch völlig normal, dass es jetzt passiert und es ist auch erstmal richtig, dass darüber berichtet wird. Also wir reden hier über ein sehr relevantes Thema, aber wenn da zu viel rausgeschickt wird, ist man irgendwann so, ich kann das nicht mehr aufnehmen. Und das wäre schade, weil es ja da wirklich um sehr relevante Dinge geht.
Die Frauen, deren Klarnamen jetzt in der Welt sind, wie gehen die eigentlich damit um?
Sehr unterschiedlich. Also es gibt Models oder Frauen, die sich dazu jetzt geäußert haben, die ja quasi Stellung dazu genommen haben, warum sie mit ihm Kontakt hatten. Es gibt aber auch Frauen, die damit nichts zu tun haben wollen. Also ich hatte auch Kontakt mit einem Model, die mir schrieb, wow, das ist so krass. Ich habe erst durch Medienanfragen jetzt mitbekommen, dass ich in diesen Falls bin. Und das ist echt ein ungutes Gefühl. Ich habe den Mann nie getroffen zum Glück, bin da auch sehr froh darüber und möchte bitte jetzt auch weiter damit nichts zu tun haben. Und ich kann sie verstehen. Also auch ich habe mich ja an sie gewandt, weil ich gerne mehr verstehen wollte über dieses Netzwerk. Und ich kann mir halt vorstellen, wie irre das ist, wenn man vielleicht auch von anderen Leuten kontaktiert wird, die nicht mit so einer offiziellen Anfrage kommen, sondern dann irgendwie sagen so, hey, dein Name ist in den Files und dir irgendwie Gefahr läuft, das zu veröffentlichen.
Was ist das für eine Frau? Ist sie aus Deutschland?
Nee, sie ist nicht aus Deutschland. Sie hat eine Zeit lang in Deutschland gelebt als Model, kommt aber ursprünglich aus Russland. Und wir haben halt eben Verbindungen nach Deutschland gesehen. Also wir dachten, ah, okay, sie war hier in Deutschland. Sie hatte eine Verbindung zu Epstein über einen E-Mail-Kontakt. Also sie hat ihren Lebenslauf direkt an ihn geschickt. Und da waren wir natürlich so, okay, ja, wir wollen dem nachgehen. Ich habe sie dann kontaktiert.
Aber weißt du, warum ihr Lebenslauf ausgerechnet bei Epstein gelandet ist?
Naja, sie war Model zu der Zeit und in dieser Modelwelt ist es total normal, dass du A, bist du bei mehreren Agenturen unter Vertrag und da schwirren quasi dein Lebenslauf, deine Setcard, das ist ja da so im Fluss, in der Zirkulation. Und alles, was wir aus den E-Mails und diesen Files sehen, ist, dass Epstein permanent auf der Suche war nach Frauen. Und so kann es halt sein, dass ihr Lebenslauf da irgendwie bei ihm gelandet ist, aber er das dann nicht weiter verfolgt hat, sie vielleicht nicht interessant genug für ihn war. Das ist jetzt wirklich reine Spekulation. Aber sie sagt, sie weiß auch nicht, wie das passieren konnte, weil eben oft diese Dokumente der Frauen da so im Umlauf sind.
Das eine ist ja, dass persönliche Daten nicht geschwärzt wurden. Auf der anderen Seite mussten auch geschwärzte Stellen, beispielsweise mit den Namen von mutmaßlichen Mitwissern oder Tätern, lesbar gemacht werden, die vorher geschwärzt waren. Das wirkt alles nicht sonderlich professionell, oder?
Diese ganze Aktenlage ist auch einfach nicht so durchsichtig. Also das Justizministerium sagt, wir haben alles veröffentlicht. Dann gibt es die Demokraten, die sagen, nee, da fehlen noch 3 Millionen Dokumente. Wir sehen teilweise auch, es fehlen Dokumente innerhalb von Akten. Also du hast ein Dokument, da fehlen plötzlich 40 Seiten und man fragt sich, ja, wo sind die denn? Also man bekommt schon ein Gefühl, war es das jetzt wirklich? Ich will hier keine Verschwörung produzieren, aber es ist inkonsistent teilweise.
Jetzt hast du viele Dokumente gesehen, gesichtet, gelesen und viele Spuren gefunden, die er jetzt auch weiterverfolgt. Was ist denn dein Eindruck? Wie viel kommt denn da noch ans Tageslicht in der nächsten Zeit?
Ja, ich finde das sehr schwer einzuschätzen. Also ich meine, sind ja nicht nur wir, die durchsuchen, es sind auch viele andere Redaktionen, auch in Deutschland. Also ich schätze es gerade so ein, dass jetzt wirklich große Namen im Sinne von Politik, Wirtschaft. Ich glaube, das hätte man jetzt schon gefunden. Ich will es aber auch nicht ausschließen, weil wie gesagt, die Durchsuchbarkeit war am Anfang schwierig und es gibt ja auch immer erstmal einen Anfangsverdacht, den man dann auch weiter nachgehen muss. Und ich glaube, da liegt jetzt auch so ein bisschen die Stärke unseres Jobs, zu sagen, okay, diese erste Welle der Veröffentlichung ist jetzt durch. Wir haben diese Namen gefunden, da wurde berichtet, aber jetzt geht es ja darum, Zusammenhänge herzustellen. Also genau diesen Ansätzen zu folgen, die wir darin sehen, um zu sagen, ist da was Systemisches dahinter und dem jetzt mit Ruhe zu folgen, auch wenn das schwer ist zu akzeptieren, dass dann doch Journalismus einfach ein bisschen Zeit braucht.
Anna, ich habe da großen Respekt vor der Arbeit. Schön, dass du uns davon erzählt hast.
Danke dir, David.
Anna Klüspies und ihr Team arbeiten sich weiter durch die Epstein-Files. Alle neuen Erkenntnisse findet ihr bei tagesschau.de. Morgen blicken wir bei FKM auf einen brisanten Deal. Die Bundesregierung will mehr Menschen nach Afghanistan abschieben und verhandelt mit den radikal-islamistischen Taliban, obwohl Deutschland die offiziell gar nicht als Regierung anerkennt. Was dahinter steckt, hört ihr morgen hier bei FKM. Autor der heutigen Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet hat Nadja Mitzkat. Produktion Emilian Grimm, Konrad Winkler, Jonas Teichmann und Christine Dreyer. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Macht's gut, ciao. An dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp für euch. Bosettis Woche, der Extra-3-Podcast, ist zurück aus der Winterpause. In Folge 100 spricht Sarah Bosetti mit dem Kabarettisten Florian Schröder über den neuen Dschungelkönig Gil Oferim, über die vergessenen Opfer im Fall Epstein und über die Frage, wie wichtig Moral ist. Hört doch mal rein, in der ARD-Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt.